Ganz gut, also. Aber da ist ein Mann, der liegt im Sterben. Und er hat seine drei besten Freunde zu sich eingeladen. Zum Sterbebett. Und dann hat er, das sind ganz unterschiedliche Typen. Ja? Der eine, das ist ein Pastor, das andere ist ein Arzt und der dritte ist ein Anwalt. Und jeden von denen gibt er jetzt einen Umschlag mit 50.000 Euro. Mit der Bitte, wenn er gestorben ist, diesen Umschlag bei ihm als Grabbeilage mit ins Grab zu tun. Und nach einigen Wochen ist er dann wirklich verstorben. Und alle drei sind da sehr geknickt und jeder schmeißt einen Umschlag mit ins Grab. Und dann auf dem Rückweg bricht der Pastor weinend zusammen und sagt, ich habe nur 40.000 reingetan. Ich brauchte unbedingt 10.000 für die Kirchenasylanten. Ich hatte nichts anzuziehen, nichts zu essen für die und kein Geld. Ja, sagt der Arzt, ich habe auch nur 30.000 reingetan. Ja, weil bei uns im Krankenhaus war so ein lebensnotwendiges Gerät kaputt gegangen. Kein Geld da, aber wir brauchten das. Naja, sagt der Anwalt, ich habe die vollen 50.000 reingetan mit einem Verrechnungscheck. Wen von den dreien würdet ihr denn euer Geld anvertrauen? Also ihr merkt schon, irgendwie, wenn man so eine Menge Geld auf dem Mal hat, ist das sowas Verführerisches. Ja? Mir geht es heute nicht nur um Geld, sondern um Reichtum, verführerischer Reichtum. Ihr habt das ja schon ein bisschen gehört. Verführerischer Reichtum, und ich habe es in drei Bereiche unterteilt. Ja? Einmal verführerische Sicherheit. Zweitens, das haben wir eben auch schon gehört, verführerische Gier. Und drittens, verführerische Verschwendung. Ja? Und der Bibeltext wurde auch schon gesagt, steht im Jakobusbrief, schon im letzten Kapitel, Kapitel 5, 1 bis 6. Und nun ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrostet. Und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Feld abgeerntet haben, denen ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet und er hat euch nicht widerstanden. Ja, der Pastor, was wollten die Kirchenasylanten bei dem Pastor? Was haben die da gesucht? Was denkt ihr? Irgendwas Besonderes? Wir haben Schutz? Oder was hast du gesagt? Zuflucht, Schutz, Sicherheit. Ja? Die kamen aus sehr unsicheren, schlimmen Verhältnissen wahrscheinlich und haben Schutz und Sicherheit gesucht. Und wir alle brauchen das irgendwie. Das ist so ein Grundbedürfnis von uns allen. Wir brauchen irgendwie Sicherheit, Schutz und Halt und so. Und Geborgenheit, ja, das brauchen wir alle irgendwie. Und das ist der erste Teil, um den es mir geht. Da geht es mir um verführerische Sicherheit. Man könnte auch sagen, falsche Sicherheit. Aber zunächst mal, und nun ihr Reichen weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Das ist Vers 1. Das ist sowas wie eine Überschrift über die ganzen 6 Verse, ja, was jetzt so als Thema kommt. Nur ich habe das ein bisschen anders formuliert, ja. Weint und heult über das Elend, was über euch kommt. So wollte ich das jetzt nicht formulieren, aber Jakobus ist da knallhart, ja. Der schreibt das ganz direkt so, nicht? Nicht so mit verführerischer Reichtum und so. Nein, der macht das ganz klar. Aber und nun ihr Reichen, ja, wir haben das ja eben schon gehört, ja, wer die Reichen sind. Aber ich will das trotzdem noch mal ein bisschen näher kommen lassen an uns ran. Also wenn du jetzt abends schlecht einschlafen kannst, immer mal wieder, weil du den ganzen Tag nichts richtig zu essen bekommen hast, weil du einfach nicht so viel hattest, der Kühlschrank ist leer, dann gehörst du wahrscheinlich mehr zu den armen Leuten. Wenn du aber ab und zu mal so Essen wegschmeißen musst, weil es zu viel war oder weil es schlecht geworden ist, gehörst du vielleicht nicht zu den Armen. Wenn du vielleicht ja, nur ganz wenig Kleidung hast, ja, die du nur so ganz wenig zu wechseln, dann gehörst du vielleicht auch nicht zu den Reichen. Aber wenn du vielleicht so einen eigenen Kleiderschrank oder so einen größeren Teil vom großen Kleiderschrank für dich nur hast, ja, ich glaube, das könnte eher in die Richtung Reicher gehören, ja. Und wenn du vielleicht sogar ein eigenes Zimmer nur für dich hast. Und Leute, ich kann so weitermachen. Und ihr merkt, Wir sind wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, irgendwie da drin in der Nummer. Mehr bei den Reichen als bei den Armen. An wen schreibt denn Jakobus hier? Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Gruß zuvor. Jakobus 1, Vers 1. An die 12 Stämme, das ist ja so ein bisschen 12 Stämme der Juden eigentlich, aber übertragen auf die 12 Apostel, sodass das Christen sind. Aber was ist mit den Christen? In der Zerstreuung. Die sind nicht im Kopf zerstreut. Die sind in alle Lande zerstreut. Das waren solche Flüchtlinge wie bei dem Pastor. Solche Asylanten vielleicht, die irgendwo Schutz und Halt suchten, die Haus und Hof verlassen mussten. Die vielleicht gar nicht mehr viel Kohle gekriegt haben für ihr Zuhause. Weil sie weg mussten, weil sie nur froh waren, dass sie heile wegkamen. Und die jetzt irgendwo neu anfangen mussten. Gut, vielleicht hatten sie ein bisschen Gold und Silber noch in der Tasche, weil, was sie noch zusammengekramt haben, was sie vielleicht irgendwo hatten. An die schreibt er. Die können doch gar nicht so wahnsinnig, das sind keine Supermilliardäre. Die gab es damals sowieso so nicht. Ne? Aber die können da gar nicht so viel haben. Und trotzdem schreibt er sowas an die. Warum schreibt er das an solche Leute? Weil die gerade in der Gefahr sind. Weil die fangen ja wieder neu an. Die wollen sich was Neues aufbauen. Ja, die hasseln vielleicht um überhaupt nach ihr ein schönes Zuhause und dann fließt das Geld auf einmal und dann ist man dabei, oder? Kennt ihr sowas? Dass dann auf einmal nur noch das so wichtig ist, unseren Halt und unsere Sicherheit, wo suchst du die? Vielleicht in deinen Ersparnissen? Naja, hier in der Bibel wird euer Reichtum ist verfault. Und dann kommt noch ein anderes Wort, eure Kleider sind was? Von Motten zerfressen. Habt ihr das eigentlich schon mal erlebt, dass euch eure Kleider von Motten zerfressen wurden? Ja, da nickt jemand. Aber nicht alle, oder? Weil das passiert heute nicht mehr viel. Die meisten Stoffe, auch Polsterstoffe, sind dagegen geschützt. Ja, da hat man genügend Chemie reingehauen, da passiert, die mögen das nicht, die Motten. Also da, die meiste Kleidung müssen wir keine Sorgen haben. Die Motten fressen uns das heute nicht mehr weg. Aber was passiert anders? Einmal sind sie ruckzuck aus der Mode, die Klamotten. Und was noch? Passen nicht mehr, zerreißen, gehen kaputt und so weiter. Ja? Also auch da, warum ist Kleidung so wichtig hier an der Stelle? Weil das für die Menschen damals ein wichtiger Schutz war. Das war ein Halt, ein Schutz, den sie hatten. Nicht nur von neugierigen Blicken, sondern ein Schutz vor der starken Sonne. Die hatten nicht so viel Sonnencreme, dass die sich hier mit Chemie so voll gemacht haben, sondern die haben Kleidung gehabt. Soll's heute, ja, kann man heute auch noch nehmen gegen für Sonnenschutz. Ja, und die hatten auch nicht unbedingt immer vernünftige Kleidung, die was aushielt. Ja, aber da gingen halt die Motten mal bei. Ja, das gab ihnen Halt und Schutz. Und dann war das für die schon wichtig, gute Kleidung zu haben. Und manchmal ist es ja so, dass uns das so wichtig wird, dieses Äußerliche, wie wir gekleidet sind. Ja, es gibt es heute alles noch. Und so aktuell, finde ich, ist das hier. Ja, dass auf einmal die Kleidung so wichtig ist. Ob das in der Schule ist oder sonst wo, ja, dass man die richtigen Klamotten anhat. Und da sagt Jakobus, da seid ihr auf dem falschen Weg. Ja gut, jetzt habe ich eben schon gesagt, jetzt kann man jetzt sagen, na gut, ich habe vielleicht nicht meinen Halt und Sicherheit suche ich in der Kleidung, aber ich habe ein schönes Bankkonto, da liegt ein schöner Packen schön drauf. Das gibt mir so ein gewisses Gefühl doch von Sicherheit, oder? Naja, mal Hand aufs Herz, ja. 10 Euro vor 10 Jahren, mit denen konntest du doch deutlich mehr kaufen wie heute, oder? Sind wir uns da einig? Das heißt, die 10 Euro vor 10 Jahren sind nicht mal die gleichen, die wir heute haben. Sie sind viel weniger wert. Das heißt, das Geld ist wertloser. Ja, wir nennen das Inflation. Gut, gibt auch Zinsen. Ja, wie hoch waren die in den letzten 10 Jahren? Die Entwertung war größer. Also wenn wir denken, ja, wir können aufs Geld zählen, das gibt uns keine echte Sicherheit. Ja, der ganze Euro, der ist schon sehr fragil auch. Ja, dann kann man, der wurde ja schon mal gerettet, wisst ihr das noch? Ja, der wurde mal irgendwie gerettet. Aber seitdem, was ist denn seitdem passiert? Die Schuldenberge sind noch größer geworden, der Staaten. Und jetzt sind wir dabei, hauen nochmal richtig einen hinterher. Ja, ist das sicher? Oder sind wir nachher alle diejenigen, die diese Zeche irgendwie zu zahlen haben? Mein Opa hat eine Geldentwertung in seinem Leben zweimal erfahren, die ging es runter auf null. Da waren seine ganzen Ersparnisse weg. Das hat er zweimal erlebt in seinem Leben. Das kann uns auch alle blühen in irgendeiner Form. Wir setzen uns, ja, euer Gold und Silber ist verrostet, steht hier auch im Vers 3. Ja, wie kann denn Gold und Silber rosten? Ja, ich meine, gut, ja, das rostet doch eigentlich nicht. Naja, also wenn du heute eine größere Menge Gold kaufen willst, was so über 2000 Euro geht, ja, da fängt das ja vielleicht auch erst an spannend zu werden, dann musst du dich registrieren lassen. Warum musst du dich denn dann registrieren lassen? Ja, Geldwäsche und so, ja. Ja, aber dann kann man auch irgendwann mal genau wissen, wer viel Gold hat, da kann man eine kleine Steuer drauf nehmen. Der hat ja auch viel Mehrwert bekommen, ja. Wir werden, ja, an der Stelle kann das alles schön auch entwertet werden und uns in irgendeiner Form genommen werden. Wie auch immer das aussehen mag, das gibt dir keine Sicherheit. Es gibt der eine oder andere, der sagt, naja, ich habe das in Aktien. Ja, gut, aber Aktien wissen wir ja alle, die gehen nicht nur hoch, die gehen auch schon mal schön runter. Ja, und dann kommt das sowas wie, ich habe so ein paar Gazprom-Aktien gehabt. Ja, die Firma gibt es noch, aber ich darf sie nicht mehr handeln. Ja, nur aus politischen Gründen. Ja, die Firma lebt noch, aber Aktie ist nichts mehr wert. Also so kann dir das ja gehen, da ist doch nichts sicher in dem Ganzen. Halt und sich, aber gut, Moment mal, wir haben noch was anderes, wir haben noch Versicherungen. Versicherungen helfen uns doch alle, ja. Wie ist das mit Versicherungen? Hast du dieses Kleingedruckte alles gelesen? Hast du das auch verstanden? Ich nicht, ja. Und vielleicht geht es uns dann so wie einem jungen Kerl bei uns aus der Verwandtschaft. Ja, der hat so eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung, hat er. Habe ich nie besessen, hat der aber. Na gut, weil der wurde dann wirklich erwerbsunfähig, weil er sehr krank wurde. Und wollte nun diese Versicherung, das Geld haben. Die haben sich geziert. Das hat nicht nur Monate gedauert, ich glaube sogar Jahre, bis die da mal wirklich gezahlt haben. Also hier merken wir sicher, fragt mal die Leute im Ahrtal, wie die das mit ihren Versicherungen und mit den Versprechungen, die denen gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das da alles so angekommen ist. Ich glaube da nicht dran. Ich habe eher was anderes gehört. Wir setzen oft auf dieses Pferd und lassen uns da irgendwie reinziehen. Ja? Verführerische Sicherheit, dieses Materielle, ja? Dieses Heim, das Zuhause, was wir haben. Vielleicht sind es auch Menschen, die dir Halt geben. Aber bei unserer Anfangsgeschichte haben wir schon davon gesprochen, dass jemand auch sterben kann. Dann sind die auf einmal weg, die Menschen, die dir vielleicht Halt geben, ja, die du eigentlich brauchst im Leben. Wo gehst du eigentlich hin? Gehst du in die Kirche, wie unsere Asylanten, zum Pastor, um Sicherheit, um Halt zu bekommen? Gehst du zu deinem lebendigen Gott und fragst ihn, dass der dir Halt und Sicherheit gibt? Gibt er dir Halt und Sicherheit in deinem Leben? Oder läuft das irgendwie anders? Ist das so ein bisschen anders da? Wo suchst du deine Sicherheit? Ja? In dieser Beziehung zu dem lebendigen Gott, ist da dieses Vertrauen zu dem lebendigen Gott da? Oder ist es nicht da? Oder nicht so stark da? Gibt es Situationen, wo du deinen Herrn vertraust? Oder nicht vertraust. Gerade in kritischen, schwierigen Lagen. Ich will mal ein Beispiel bringen. Ich glaube, das ist sonst zu abstrakt. Ja, letztes Jahr im Herbst, ja, jetzt nicht bald, wir haben neue Solarplatten aufs Dach gepackt, ja, und dann wurden die scharf geschaltet. Und dann musste der fette Baum, der davor stand, so eine Riesenfichte, ja, irgendwie so ein Umfang, kam ich kaum rum mit den Armen, fast 30 Meter hoch. Der musste fallen. Ja, wir hatten schon mehrere, so ein bisschen größere Bäume auch gefällt bei uns. Ja, und wir haben das mit so einem dicken Stahlseil gespannt und vorgespannt und dass der in die richtige Richtung fallen konnte und so, ja. Und dann sagt mein Sohn, ja, aber spann das nicht nach während des Fällens, der ist so riesig, so gewaltig, nicht, dass du den nur abkriegst, ja. Habe ich da nicht gemacht, habe ich sonst immer gemacht, aber da nicht, ne. War der Fehler. Der fiel nicht in die Richtung, sondern seitlich weg, der Bursche. Und seitlich weg war unsere Garage. Platt. Ja, drei Viertel der Garage platt. Glücklicherweise hatten wir das Auto woanders noch hingestellt. Das war nicht, da war nichts passiert. Aber die Garage, da kannst du ja wild werden. Wenn dir so etwas passiert, Katastrophe, oder? Und als ich denn diese schweren Äste vom Hof schleppte da, ja, diese schwere Krone, ja, sonst kam es überhaupt nicht mehr vom Hof runter, da sagte ich zu mir, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Hiob 2, Vers 10. Und das hat mir Ruhe gegeben, Gelassenheit gegeben und Stärke gegeben, weil letztendlich ist es doch Gott, der mir Halt gibt. Der gibt mir Gutes, der gibt mir was, manchmal passieren auch solche Dinge. Und ich nehme es einfach, wie es kommt, aus der Kraft Gottes. Und so können Bibelworte dir auch Kraft geben im Alltag, im Miteinander. Und da kann man reinwachsen, dass man da gelassener und ruhiger durch solche hammerharten Krisen geht. Nun haben wir jetzt noch, der erste war der Pastor. Was war der zweite, den wir hier noch hatten in der Geschichte? Der Arzt, ja genau. Der Arzt, der hatte einen ganz verrückten Patienten, einen Bauern. Ja, der war vollkommen vom Rad, war der Bauer. Der wusste erst gar nicht, was soll ich mit dem machen? Und dann hat er die Geschichte von ihm gehört. Der Bauer, der hatte eine Gans. Und diese Gans hat auf einmal so ein komisches Ei gelegt. Dann hat er das sauber geputzt, das war so goldig. Dann ist er damit zum Juwelier gegangen und der hat gesagt, das ist ja pures Gold, warum ist das denn her? Das ist richtig was wert. Naja, gut, der hat sich gefreut. Und dann ist der Bauer jeden Tag hinter der Gans hergelaufen. Hat immer geguckt, wo lege ich die Ei hin. Und dann war wieder eins. Jeden Tag hat die ein Ei aus Gold gelegt. Und der ist, wie verrückt, immer hinter dieser Gans her gewesen. Der ist ganz durch den Wind gewesen. Der konnte natürlich nicht genug kriegen von diesen goldenen Eiern. Ja? Und dann irgendwann reichte dem das. Dann hat er kurzerhand die Gans geschlachtet. Und er wollte jetzt alle Eier auf einmal haben. Und was hat er gefunden? Nur so ein kleines bisschen krümeliges Anfang und mehr nicht. Und dann ist er vollkommen durchgedreht. Und was ich euch mit dieser verrückten Geschichte deutlich mache, ist Gier. Gier. In Jakobus 4, Vers 3 steht, ihr seid begierig und erlangt es nicht. Man sagt heutzutage, Gier frisst Hirn, oder? Das merkt man in so einer Geschichte. Gier frisst Hirn, ja? Und so ist das. Ja, Gier kann uns ja verführerische Gier. Wir werden verführerisch an der Stelle. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rest wird Zeugnis gegen euch geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. So steht es da bei Jakobus im Vers 3. Fleisch fressen wie Feuer. Als wie so ein ätzendes Gift, was in uns frisst. Mit diesen Dingern, da sind heutzutage viele Leute unterwegs, im Bus oder in irgendwelchen, weiß ich wo, wo sie fahren, in Bahn, Bus und Bahn und so. Und die sind da am Rumdaddeln und deren größte Angst ist, dass auf einmal das Netz weggeht. Warum? Weil sie da am Spielen sind. Aber nicht irgendwelche Spiele, sondern Casino-Spiele. Ist der neueste Schrei anscheinend. Da geht es richtig um Geld. Die spielen um Kohle, obwohl das ja nicht so richtig erlaubt ist. Und da werden Gesetze umgangen und alles Mögliche. Aber das krassiert. Und das ist so, hat einen Suchtfaktor, dass das regelrecht süchtig machend ist. Das heißt, viele davon werden sogar spielesüchtig. Gier, ja, das ist ein Beispiel für Gier, wie uns das auch alle irgendwie mal packen kann. Es ist nicht aus der Welt, was Jakobus hier schreibt. Sondern es kann dich richtig packen, dass du richtig gierig wirst. Und Gott unterstützt uns, dass wir da besser mit umgehen können. Galater 5, Vers 22, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Und was fehlt noch? Keuschheit. Keuschheit ist sowas, man kann auch sagen, Selbstbeherrschung. Dass wir nicht so, dass wir mit dieser Gier, die uns manchmal ja packen kann, das muss übrigens nicht nur beim Geld sein, ja, das können ganz andere Dinge sein, ja, die uns packen können, die uns gierig machen können, ja, dass wir da besser mit umgehen können. Da will uns Gott drin unterstützen, dass uns das nicht zerfrisst, ja. Was haben wir noch für einen in unserer Geschichte, der dritte im Bunde? Der Anwalt, der hat doch alles richtig gemacht, war. Aus menschlicher Sicht hat er doch alles richtig gemacht, oder? Was macht er eigentlich mit der Kohle? Was macht er damit? Das wird nicht gesagt, aber für seinen eigenen Bauch, würde ich mal sagen, ja, für sich selber. Die anderen haben das für jemand anders, für die Allgemeinheit und so weiter ausgegeben. Aber er kassiert das einfach ein. Wenn wir haben das eben schon gehört, wenn wir viel Kohle auf dem Mahl haben, auf dem Schlag haben, kommen wir oft nicht damit klar. Ja, typisch dieser Lotto-Millionär, der vielleicht gleich ein paar Millionen gemacht hat, auf dem Schlag. Und nach 2 Jahren, spätestens oft, leider, hat er weniger wie vorher. Warum? Weil er es verballert hat. Gibt auch eine biblische Geschichte dazu. Ihr kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn, ja? Der hat viel Kohle gekriegt von seinem Papa. Der hat sich auszahlen lassen, in Anführungsstrichen. Ja, manche sagen, da steht auch das Erbe, aber es ist insofern das Erbe, weil sein Bruder, der ältere Bruder, hat alles, das war damals üblich, der kriegt da Haus und Hof. Und dieser hat dafür gearbeitet. Über jahrelange Arbeit kriegt er auf einmal eine große Summe Geld. Kam da nicht mit klar. Hat es verballert. Verschwenderische, ja, verführerische Verschwendung. Da kann man reingeraten. Wenn man auf einmal so viel hat und verliert den Überblick. Und macht Party und macht dieses und jenes, ja. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst. Und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Das mit dem Schlemmen kennen wir irgendwie alle, oder? Und tut uns das gut? Ich möchte nur einen Begriff nennen. Wohlstandskrankheiten. Gibt es das? Haben wir das? Ja. Da sind wir irgendwie mehr oder weniger von betroffen. Warum? Weil wir uns so schlecht ernähren oder so, sondern weil wir uns zu gut ernähren. Weil wir uns zu viel des Guten geben. Nehme ich mich überhaupt nicht raus. Wir leben in so einer Zeit, ja. Und das ist ja auch alles auf Verschwendung aufgebaut, ja. Wachstum nennt man das heute, ja. Man nennt das nicht Verschwendung, man nennt das Wachstum, ja. Wir brauchen Wachstum, damit das alles weiterläuft. Aber dass das eigentlich wie ein Krebs geschwulst ist, darüber denkt man kaum nach. Wachstum ist auch wie ein Krebs geschwulst. Da ist eine Kreislaufwirtschaft deutlich sinnvoller als diese Wachstumswirtschaft, die wir da am Hals haben. Wir in unserer Generation verballern dermaßen viel Ressourcen wie keine Generation. Ich nehme mich da voll rein, ja, wie keine Generation vor uns. Und das ist nicht ohne. Wir stecken da alle irgendwie drin. Ja, und Dinge zu kaufen, die vielleicht auch ein bisschen länger halten und länger auch nutzen und so weiter. Und diese Nummer nicht ganz so mitzumachen. Das ist da vielleicht eine Hilfe. Also dieses verschwenderische, ausufernde Leben. Ja. Ein Bruder aber, der niedrig ist, der höhe sich selber. Und wer aber reich ist, erniedrige sich selber. Denn, ja, das steht im Jakobusbrief im 1. Kapitel. Ja, wer reich ist, erniedrige sich selber. Ja, das heißt doch eigentlich mit anderen Worten, wenn ich weiß, es geht ja gar nicht darum, dass das alles schlimm ist, dass wir viel Geld oder Reichtum haben irgendwo, sondern wie wir damit umgehen. Das ist doch der Punkt. Ja, und dass wir erkennen, wenn wir viel haben, dass das ein Geschenk des lebendigen Gottes ist, dass er uns in die Hand gibt, dass er uns anvertraut hat, wo wir sorgsam mit umgehen. Man hat festgestellt, ja, dass Menschen, die immer mehr verdienen, dass der Lebensstil sich damit verändert. Das heißt, sie geben auch immer mehr aus. Ja, das kann man nachweisen. Und kann man wahrscheinlich jeder von uns irgendwie auch selber in seinem Leben nachsehen. Aber muss das immer sein? Wie viel Blödsinn kaufen wir denn? Wie viel schmeißen wir hinterher wieder weg? Ja? Und braucht man nicht immer alles. Und damit gut umzugehen und das gut zu verwalten, darum geht das hier irgendwie. Ja, und dass wir den Reichtum, den wir irgendwie von Gott bekommen, und da leben ja auch Gemeinde lebt davon, da leben andere gute Werke, dass Menschen, die viel haben, auch viel geben können. Und das ist eine gute Sache. Und nicht wie unser Anwalt, der sich das alles selbst in der Tasche steckt. Kurt Bühlmann. Mit 40 Jahren hat er alles erreicht. Der hat eine Firma aufgebaut mit 200 Mitarbeitern. Hatte einen Wert ungefähr von 50 Millionen. Also er war richtig reich an der Stelle geworden. Und der hat dann von jemand kam zu ihm und sagt, hier hast du eine Bibel, hat ihm eine Bibel geschenkt, du brauchst Jesus. Und dann fing er wirklich an, diese Bibel zu lesen. Und hat die gelesen und hat Jesus gefunden. Hat zum lebendigen Glauben an Gott gefunden. Und dann dauerte es irgendwie nicht lange, dann gab es eine Gesetzesänderung und der hatte viele Immobilien in seiner Firma und dann waren die nicht mehr so viel wert und dann ging seine Firma bankrott. Und dann hat er gesagt, all diese Millionen geben mir nicht das, was ich hier in dieser Bibel gefunden habe. All diese Millionen geben mir nicht diesen Halt, diese Sicherheit, als was ich hier gefunden habe bei meinem Herrn. Und das wünsche ich uns, ja, dass wir das alle für uns beherzigen, dass wir uns nicht so von diesem verführerischen Reichtum einfangen lassen, dass wir nicht unsere Sicherheit und auch nicht die Gier so entfachen und auch nicht so in die Verschwendungssucht geraten, sondern dass wir ja, nicht an dem Irdischen so festkleben, sondern an unserem lebendigen Gott. Amen.